Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Montag, den 6. April 2020. Und es gibt etwas zu feiern. Ja, ich grinse hier von einem Ohr bis zum anderen. Euer Onkel Schlimbo, euer Schlimbonator, der Papa Schlimpf, hat heute seine 100. Folge unterm Gürtel. Leute, ich habe 100 Folgen von meinem Podcast jetzt runtergeackert. Ich habe einfach, es ist Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange durchhalte. Und es ist doch mal einen mega krassen Applaus wert, oder? Ich höre ihn doch, ich höre euch doch. Ja, nee, doch nicht. Ja, okay. Aber es ist die 100. Folge, ich bin happy. Ich habe mir etwas Schönes ausgedacht zur Feier des Tages. Ich habe mir noch diese Kaffeebecher ausgedacht. Und heute ist der Becher mit der Post gekommen. Wie findet ihr den? Ist der nicht schön? Ist der nicht schön? Und hier steht Wuff, 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 1-2-1-2. Jawohl. Ich habe diesen Kreis, den ich da designt habe, habe ich ein kleines bisschen auch noch in die Quere quetschen lassen oder ziehen lassen, damit es dann nachher nicht zu schmal aussieht. Ich glaube, es ist ganz okay geworden. Wie gefällt euch dieser Becher? Innen drin ist er auch orange und da ist auch Kaffee drin. Und ich nehme gleich mal einen Schluck auf euch. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr meinen Podcast hört. Übrigens auf dem Becher steht, schlimmer geht's immer. Also, das ist hier mein Motto für Schlimmbecks Podcast. Auch wenn ihr denkt, es geht nicht noch schlimmer, seid froh, manchen Leuten geht es viel, viel schlechter. Ja. Manche Leute haben diesen komischen, neuartigen Virus. Habt ihr schon gehört? Ey, Schlimmbeck, über Corona macht man keine Witze. Ich kenne jemanden, der ist dran gestorben. Ja, fick dich. Klar, überall sterben die Leute. Aber trotzdem braucht mir keiner erzählen, worüber man keine Witze machen darf oder nicht. Ich habe mal mit jemandem was gedreht, da haben wir eine Beerdigungsszene gehabt. Kommissar Wolpert hieß es, das war ein richtig cooler Pilot. Den werde ich auch für meine Schlimmbäckchen online stellen. Also wer mich supportet auf Patreon oder Steady, der darf die erste Folge von Kommissar Wolpert sich reinziehen. Den werde ich dort quasi verlinken. Der ist nie veröffentlicht worden, aber es sind 20 Minuten sehr witzige Comedy. Bisschen bayerisch, aber mit Konstanze Lindner und mir. Und gedreht hat es der großartige Gregor Wiebe, der auch die Wuff, Wuff, Wuff Musik komponiert hat. 1000 Sasser, wie er im Buche steht. So, Leute, wie komme ich da drauf? Genau, wir haben da eine Beerdigung gedreht und ich habe ein Foto gepostet, wie ich neben diesem Sarg irgendwie stehe. Und da hat mich dann sofort eine angeschrieben, ich musste letzte Woche meinen Vater beerdigen, irgendwo ist Schluss, direkt entfolgt. Wo ich mir denke, wow, soll ich jetzt rumfragen, wo in der Familie Todesfälle stattgefunden haben? Ist der Tod auf einmal kein Thema mehr? Darf man überhaupt keine Beerdigungsszenen mehr in Film und Fernsehen zeigen, weil es könnte sich ja jemand auf den Schlips getreten fühlen. Das Krasse ist, die Leute lachen über alles, aber kaum betrifft es mal irgendwann ihren eigenen Horizont, ihren eigenen Umkreis, ihren eigenen Tellerrand, dann ist es auf einmal nicht mehr lustig. So, aber was lustig ist, ist immer noch Erkan und Stefan. Super Überleitung. Nein, ich habe mir gedacht, ich werde euch heute, zumindest für die, die auf YouTube sich das reinziehen, aber ich werde auch eine Audiodeskription anbieten, euch ein paar Dinge zeigen, die mir aus meiner Erkan und Stefan History geblieben sind, nämlich ein paar Dinge, die genau solche Meilensteine waren in meinem Leben, wie auch jetzt 100 Episoden von Schlimmbecks Podcast. Und ich wollte ihn eigentlich mit meiner Frau machen. Ich wollte eigentlich meine Frau einladen, hier in diesem Podcast mit mir ein bisschen zu quatschen. Aber dann am Ende hat sie gesagt, sie findet sich aktuell nicht hübsch genug. Die schönste Frau der Welt, die schönste Frau auf diesem Erdball findet sich nicht hübsch genug. Aber hey, da steckst nicht drin. Ich aktuell übrigens auch nicht. So, wir fangen mal an hier mit einer sogenannten Klappe. Jawohl. Eine Originalfilmklappe von Erkan und Stefan. Und zwar gedreht, das ist Erkan und Stefan Teil 2 übrigens gewesen. Unten steht das Datum 27.06.2001. Und das ist mein Geburtstag gewesen. Und deswegen durfte ich diese Klappe behalten. Ist es nicht schön? Das war Kamerarolle 30. Damit hat damals noch auf Originalfilm gedreht mit Arri-Kameras. Szene 28, Take 4. Nee, Moment. Szene 28, Einstellung 4, Take 6. Oder? Nee, Take 2. Okay, alles spiegelverkehrt hier. Das heißt, das war jetzt irgendwie Szene 28 aus dem Drehbuch. Ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau war. Da gibt es dann verschiedene Einstellungen. Nah, total, eine auf Erkan, eine auf Stefan, eine auf Bettina Zimmermann zum Beispiel. Und dann, das war der zweite Versuch. Ne? Beim ersten Versuch hat es offenbar nicht geklappt. Oder, weil es so schön war, sagt der Regisseur manchmal, mach mal gleich noch eine. Und dann hat man zumindest eine zweite Einstellung auf Nummer sicher. Weil manchmal merkt man, ach, man kriegt es nicht zusammengeschnitten. Weil in dem einen Bild hat die Person gerade den rechten Arm oben. Und in einem anderen Bild kratzt er sich gerade mit der linken an der Nase. Und es kann man dann nicht so zusammenschnipseln. Das ist die Klappe von Erkan und Stefan. Und wisst ihr überhaupt, warum man eine Klappe hat? Ja? Gut, die Klugscheißer denken sich, Schlimmbeck, erzähl mir nichts, ich weiß es doch. Aber ich stelle diese Frage ja für viele Leute, die fragen sich, warum macht man eine Klappe? Ja, weil nämlich der Tonmann und der Kameramann auf unterschiedliche Materialien aufzeichnen und das nicht alles so wie beim Handy sofort auf dein Gerät geht. Ne? Und dann muss man am Ende das Bild und den Ton genau so schieben, dass es dann wieder passt, dass nicht ich den Mund öffne, und der Ton kommt erst danach. Ne, geht ja gar nicht, okay? Also deswegen hat man diese Klappe und dann sieht man nämlich genau, da sind auch Magnete hier drin, hier ist ein Magnet drin, damit die immer sofort zack zusammengehen. In dem Augenblick, wo die Klappe zusammengeht, hört der Tonmann, sieht er diesen Ausschlag auf seiner Frequenzmodulation, was auch immer, auf dieser Welle, das hat es klack gemacht und der Kameramann sieht, jetzt berühren sich diese schwarz-weißen Linien und es sieht dann am Ende der Cutter, der den Schnitt macht, im Schneideraum. Und dann kann er ganz genau auf diesen Frame, auf dieses Einzelbild, wo die Linien aufeinander liegen, kann er dann auch ganz genau diesen starken Ausschlag vom Ton draufschieben und am Ende ist Bild und Ton synchron. Dafür wird eine Klappe gemacht und weil es so ein schönes altmodisches Teil ist und weil es an meinem Geburtstag stattgefunden hat, habe ich dieses Ding aufgehoben. Ich müsste beim Drehbuch nachschauen, was wir da genau gedreht haben an meinem Geburtstag. Erkan und Stefan 2 an meinem Geburtstag. Naja, so. Erkan und Stefan 2 kam übrigens auch in anderen Ländern raus. Und hier habe ich für euch einen englischen Flyer, nämlich Bodyguards versus the Forces of Evil. Und da seht ihr uns, hier ist es schön, ein Bild, was es so im Film nie gegeben hat. Ich mit einer Fackel in der Hand. Ja, es sind oft, wenn es einfach Bilder nachher noch nachgestellt. Erkan und ich mit Fackel in der Hand, in der Mitte von uns Tana und wir bekämpfen the Forces of Evil. Kartan, the most vicious and evil of all warlocks, is fighting a merciless battle with Tana, the guardian of good. Bla 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 bla. The clock is ticking and so the bunny guards set off to rectify their mistake. Bunny Guards ist lustig, oder? Da ist dann tatsächlich eine kleine Serie draus geworden. Erkan und Stefan hieß ja auch The Bunny Guards und ist jetzt The Bunny Guards versus The Forces of Evil. Und Erkan und Stefan 3 hieß dann Erkan und Stefan in SOS The Bunny Guards on Board. Erkan und Stefan make it to the final round of star host Hardy Flanders' immensely popular game show. Und jetzt ratet mal, wie die Die der dicke Hund Show auf Englisch heißt. That takes the cake. That takes the cake. Geil, oder? Popular game show, that takes the cake. The contestants are usually humiliated, but the winner always gets an attractive surprise. Wir nehmen den super Surprise-Preis, Herr Flanders. Also, ne? Bunny Guards on board. Erkan und Stefan 2 hieß übrigens in Schweden Dumme Dag Nu. Dumme Dag. Ich habe nachgeschaut, worauf das eine Anspielung ist. Oben steht den Gote, den Onde og de Dumme. Wahrscheinlich die Guten, die Schlechten und die Dummen. Und Dumme Dag, Nu, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Apokalypse Now hieß dort Dumme Dag. So eine Art Doomsday, ne? Doomsday Now. Doomsday, Dumme Dag Nu. Und bei unser Film hieß dann Dumme Dag Nu. Schön, oder? Auf Schwedisch. Und da ist dann auf der als zweites Audio-Feature, die Sprache ist auf Englisch nämlich, Untertitel sind Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Finnisch. Ja, das ist die englische Version auf einer schwedischen DVD. Dumme Dag Nu, Erkan und Stefan 2. So, und dann, keine Ahnung, was das ist, aber das ist die russische VHS-Kassette. Und ich weiß nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es wir zwei und ihr seht, der Hauptfokus im russischen Film ist auf Schießerei und Töten. Und ihr solltet mal den Trailer dazu sehen, den muss ich mal irgendwo rausfinden, den russischen Trailer. Weil da wird echt nur geballert. Und da ist irgendwie so ein Erzähler drüber, der alles Mögliche erzählt. Und jetzt sagt Erkan das und jetzt sagt das Bunny sagt das und Stefan sagt das. Und es gibt keinen einzigen Synchronsprecher. So, und hier gibt es noch die, ich glaube, das ist die ungarische VHS-Box von The Bunny Guards. So sah das damals aus. So, und was ist da drauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ding aus Budapest und ja. Das ist meine kleine Sammlung von internationalen Erkan und Stefan Memorabilia, The Bunny Guards. Wie geil, oder? Falls jemand von euch da mal was im Internet findet, dann freue ich mich über Zusendungen und vor allem, falls es irgendwelches digitales Material gibt. Ich kann es ja leider nicht veröffentlichen. Ich kann es euch ja ich kann es nicht online stellen. Dann müsste ich mir einen Vimeo-Account, Special-Account für 20 Euro im Monat besorgen, wo ich dann so große, lange Videos hochladen kann. Okay, aber für den ersten Erkan und Stefan-Film haben wir einen Video-Winner-Award gekriegt. Seht euch das mal an. Hier, die meistverkaufte Video-Winner 2001, Erkan und Stefan, bestverkaufter deutscher Spielfilm 2001. Ist es nicht geil? Und damals gab es noch VHS-Kassetten. Das ist eine VHS-Kassette, die dieser Typ hier so schützend vor sein Gemächt hält. Es sieht aus wie eine Oscar-Statue, aber für Video-VHS-Videos. Hier, genau. Und ein ganz besonderes Fangeschenk habe ich auch noch bekommen. Haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht, ob John noch weiß, dass es das noch gibt. Damals wurden wir nämlich für den Deutschen Comedy-Preis nominiert. 2002 für Erkan und Stefan 2. Den wir aber allerdings nicht bekommen haben. Und wir hatten zwei Fan-Mädels, die waren einfach der totale Hammer. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen. Ich glaube, Katharina und irgendwas. Vielleicht melden die sich nochmal oder vielleicht weiß jemand, wer das damals für uns gemacht hat. Weil es war sowas von spektakulär cool und mega, mega nett. Hier steht's. Michi und Marianne. In Liebe zum Detail, die krassen Bunnies. Michi und Marianne haben uns das hier geschickt. Seht ihr das? Eine krasse Erkan und Stefan Statue. Der Comedy-Preis 2002. Schaut mal, was diese Mädels für uns gemacht haben. Mit einer kleinen Erkan-Kette. So, ja? Mit einer kleinen Erkan. Wie geil, oder? Und Stefan hat ein Handtuch um. Hey, ist das der mega, mega, mega Wahnsinn, oder? Wie geil, oder? Auf dem Handtuch steht übrigens Respekt. Die haben da Respekt drauf gestickt. Da kann ich nur sagen, Respekt. Und ich halte das wirklich in Ehren. Das steht bei mir zu Hause im Schrank in einer Vitrine. Und es ist mega, mega gut. Es ist eine ungefähr 35 Zentimeter hohe Pappmaché-Statue von Erkan und Stefan, wie wir beide Rücken an Rücken stehen mit verschränkten Armen. Es ist einfach mega, mega, mega geil. Also, alle Leute, die sich denken, ach, diese Fangeschenke, die kommen nie an. Nee, es hat uns wirklich zu Tränen gerührt. Wir waren total begeistert. Wir haben damals auch mit der Michi und der Marianne geantwortet. Aber es ist halt einfach fucking lange her. Hey, 2002 haben wir das Ding bekommen, vor 18 Jahren. Da waren manche von euch ja noch nicht mal flüssig, oder? Da waren ja, ich weiß gar nicht, wie alt ihr alle so seid. Aber wir halten sowas sehr in Ehren. Wir freuen uns tierisch über solche Fangeschenke. Und bitte, bitte immer gerne und mehr davon. Und ich freue mich sehr, dass ich sowas heute mal präsentieren kann. Zu diesem besonderen Anlass, nämlich die 100. Episode von Schlimmbecks Podcast. Und diese Tasse schicke ich allen meinen Schlimmbäckchen zu und den Schlimmpresarios auf eigene Kosten. Die kriegen das die nächsten Tage in der Post zugeschickt. Und die Tassen könnt ihr übrigens auch bestellen. Da werde ich einen Link auf meine Webseite bauen. Für 15 Euro habe ich mir überlegt. 15 Euro ist in Ordnung, oder? Spülmaschinenfest, richtig schöne Tasse. Könnt ihr dann jeden Tag meine Fresse sehen. Ich hoffe, das ist kein Abtören. Aber naja, und selbst wenn ihr sie ins Regal ganz nach hinten schiebt, dann könnt ihr zumindest sagen, ich habe den Schlimmbeck in den schweren Corona-Zeiten unterstützt. Also, sobald die Tasse online im Store erhältlich ist. Oder wenn ihr sie dringend schon haben wollt, dann schickt mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail, mail@florian-simbeck.de. Ich schicke euch auch so eine. So, Schluck Kaffee noch nehmen. Genau, und dann gibt es ja immer Leute, die schreiben, ihr habt unsere Jugend geprägt. Und das ist so ein Ding, das kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass ich die Jugend von jemandem geprägt habe. Und es ist natürlich irgendwie es ist keine Bürde oder so, es ist natürlich eine totale Ehre. Aber die Vorstellung, dass man so eine Rolle spielt im Leben von jemand komplett Fremden, ist für mich schon ein bisschen viel, weil das will man ja gar nicht. Man möchte ja gar nicht irgendwie dann diese Verantwortung tragen oder dann diese Leute dann nicht auch irgendwann enttäuschen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwann sagen die Leute, hey, damals fand ich ihn echt lustig, aber jetzt, das gefällt mir nicht mehr, was der macht oder in Retrospektive oder wie auch immer. Ich finde es zwar schön, wenn man einen großen Platz im Herzen von jemandem einnimmt, aber das heißt, ich hab uns meine ganze Jugend geprägt. Vielleicht ist es auch nur lieb gemeint. Ich hoffe, euch haben auch andere vernünftige Dinge geprägt in eurem Leben. Und da habe ich mir überlegt, zu diesem Anlass suche ich euch mal raus, was meine Jugend so geprägt hat. Ja, weil den Erkan und Stefan Film, da wollten wir ja zum Beispiel, wir wollten ja so eine Art Blaxploitation-Film machen. Wir wollten ja so einen totalen geilen Shaft-Gangster-Film machen, bis wir dann natürlich wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkamen und dann wurde es halt keine Ahnung, so eine Art, es wurde mehr in die richtige Richtung deutsche Komödie halt gedrängt, stromlinienförmig gemacht und angepasst an den deutschen Markt. Wir wollten einfach so einen New York-Style-Gangster-Film mit coolen Autos und Schießereien und Action und Kung-Fu-Szenen und so weiter. Sowas wollten wir machen. Aber das Lustige ist ja immer, wenn diese beiden Figuren gar nichts können, ja, wenn die in ihrem eigenen Universum leben und dann mit der realen Welt konfrontiert werden. Deswegen funktioniert in meinen Augen auch Erkan und Stefan 1 und 3 viel, viel besser als Erkan und Stefan 2, weil Erkan und Stefan 2 nicht in einer realen Welt stattfindet, sondern in einer Welt mit Magie und Zauber und Verschwörung. Und Teil 1, da geht es halt um Gangster und FBI und CIA, was einigermaßen real ist oder zumindest sein könnte an einem ganz besonderen Tag. Und Teil 3 spielt auf einem Kreuzfahrtschiff mit lauter Rentnern, ist ja auch irgendwo Teil der Realität. Und da haben uns übrigens Leute, wir haben uns damals ja echt Mühe gegeben und wir wollten diesen Film, in Hommage machen an Filme, die uns geprägt haben damals. Und das waren, in dem Fall war das Hasch mich, ich bin der Mörder mit Louis de Funès und Immer Ärger mit Bernie. Das war auch so ein Film, wo sie so einen gestorbenen Typen am Leben halten mussten, damit sie keinen Ärger bekommen. Die mussten auch immer mit dieser Leiche rumhantieren und Bernie musste so aussehen, als wäre er am Leben. Und bei Hasch mich, ich bin der Mörder musste Louis de Funès eine Leiche verschwinden lassen, die irgendwie aber immer wieder, die hatte, glaube ich, irgendeinen steifen Arm, der immer wieder so rausgeploppt ist. Und er hat ihn sogar in den Pavillon einbetoniert und der Arm kam immer wieder raus. Und ständig kam zu den schlimmsten Momenten der Kommissar um die Ecke und es drohte alles aufzufliegen. Und diese beiden Filme waren für uns der Grund, warum wir Erkan und Stefan 3 so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und dann kam der Film in die Kinos und die ersten und die ersten Kritiken waren, ist ja voll nachgemacht von Immer Ärger mit Bernie. Oder ist ja voll nachgemacht bei Louis Dufiné. Und wir so, ja, das ist eine Hommage. Das hat uns inspiriert. Wir wollten genau sowas machen. Und das ist, finde ich, total blöd, dass die Leute immer so negativ sind. Dass sie dann sagen wie, keine Ahnung, hey Bully, der Schwule ist Manitou, ist ja voll nachgemacht wie so Karl-May-Filme. Ja, das war der Gedanke. Weißt du? Nur da hat es irgendwie keiner gesagt. Aber bei Erkan und Stefan denken die Leute wohl immer, dass sie uns irgendwie anpissen können. Egal. Was auch so war, wir wollten wirklich diese Farbenwelt von dieser Louis Dufiné-Zeit, von diesen französischen Komödien der 60er und 70er, hauptsächlich der frühen 70er, wie Hasch mich, ich bin der Mörder, wollten wir so ein bisschen übernehmen. Und dann haben wir selbst solche Farben, so ein leicht, so ein entsättigtes Blau oder so ein Rot, also gerade diese französischen Farben, dieses Blau, Weiß, Rot und so. Und dann diese ganzen Farbtöne, das sollte alles so ein bisschen wirken wie aus dieser Zeit damals. Ich weiß nicht, wenn ihr euch den Film nochmal anseht, dann fällt es euch vielleicht auf. Auch an Stefans Klamotten, hellblau, weiß, rote Hose und so weiter. Und dann hieß es auch, ja, aber der Film wirkt so angestaubt, die Farben und so weiter. Und da denke ich mir, Leute, das war alles so geplant und alles so gewünscht, aber wenn man es nicht versteht, man muss den Leuten euch so einen Apothekenbeipackzettel mitgeben teilweise. Okay, egal, jetzt erzähle ich euch, welche Filme mich geprägt haben, außer Hasch mich, ich bin der Mörder. Ein Louis Dufiné-Film, den ich damals im Kino gesehen habe, war Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Kennt den irgendjemand? Das war so ein Film, wie irgendwie Louis Dufiné war so ein Farmer und der hatte so seinen Farmer-Nachbarn und bei dem sind auf dem Bauernhof ist, glaube ich, ein UFO gelandet und die Außerirdischen haben nur so gesprochen. Und ich glaube, es ging nur ums Furzen, weil die mussten alle Kohl essen und dann haben sie gefurzt und ich glaube, das war die Sprache. Mehr weiß ich nicht, aber ich als Kind fand es super, super lustig. Otto, der Film natürlich, der erste Film, hat mich extrem geprägt. Den konnte ich teilweise komplett auswendig. Ein paar Sachen natürlich immer noch, ne? Dieses, und das 181. Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre alt, ja, und dann schlief die Alte ein. Den habe ich sehr geliebt. Dann mein erster Kinofilm ever, also nach Heidi und sowas, so Kino mit der so Kinderkino in der Bücherei, sondern so richtig im Kino, noch vor Otto der Film, war, glaube ich, sie nannten ihn Mücke, mit Bud Spencer und so ein kleiner Junge. Diese Bud Spencer und Terence Hill Filme, die haben mich auch unheimlich geprägt, die fand ich so witzig. Und damals, es war so eine Zeit, wo so starke Männer total, die einfach mit einem Faustschlag, Bud Spencer hat auch immer oben drauf auf den Kopf von den Leuten oben drauf gehauen. Das war so das Ding, das fanden wir als kleine Jungs total geil. Und dann kam auf dem Highway ist die Hölle los, da ging es um, das war so der Cannonball-Film war das natürlich, da gab es ja auch dann so deutsche Fassungen davon, übrigens auch von Philipp Weinges und Günter Knarre, die unseren ersten Erkan und Stefan-Film geschrieben haben. Wie hießen die? Das war auch so eine Comedy-Rally-Film. Komme ich nicht mehr drauf. Die liefen auf RTL. Mann, wie hießen denn diese Filme, wo alle Comedians eingeladen waren, aber wir nicht. Das ist auch sowas, wo du denkst, hey cool, wir machen mit euch was Cooles, wir machen mit euch einen tollen Film und beim nächsten Projekt, nachdem wir euch hier fürstlich bezahlt haben mit Drehbuchhonorar und so weiter, da denkt ihr doch bestimmt an uns. Ja, ja, klar, logisch. Dann wird der Film gedreht und wer ist nicht dabei? Erkan und Stefan. Ne? Also, der Frust, ihr hört meinen Frust, oder? Auf jeden Fall, da waren wir nicht dabei und ich glaube, die haben drei Stück davon gedreht. Dabei haben wir sie extra bei unserem zweiten Film auch nochmal als Co-Autoren genommen. Wahrscheinlich waren sie uns dann beleidigt und haben uns deswegen, obwohl einer von den beiden sogar selbst Regie geführt hat bei diesen Filmen. So, und jetzt google ich das sogar. Ich will es jetzt wissen. So, Weinges und Knarr. Film. So, jetzt pass mal auf hier. Ha. Ja, sag mal, wieso taucht es nicht auf hier? Taucht nicht auf hier. Sag mal. Wenn einer von euch draufkommt, wie der Film heißt, dann ruft jetzt einfach rein. So, ich tippe. Das sind zwei Drehbuchautoren. Crazy Race hießen diese Filme. Und da gab es, glaube ich, ein paar. Und da haben die sogar eine Filmfirma gegründet, Crazy Film, zusammen mit Roxy Film. Ich glaube, das gehört jetzt mittlerweile alles zu Konstantin. Keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die haben es kein einziges Mal bei allen Leuten, die bei diesem Autorennen mitgefahren sind, wie bei Auf dem Highway ist die Hölle los, kein einziges Mal haben die uns irgendwie auch engagiert, ein Team zu sein. Es hätte uns so viel Spaß gemacht und wir wären so gern dabei gewesen. Und es ist echt das Problem. Wir hätten damals gerne viel, viel mehr gemacht und hätten auch gar nicht viel Geld haben wollen. Sondern wir wollten einfach verschiedene Projekte machen. Aber alle dachten, Erkan und Stefan, die machen ja sowieso ihr eigenes Ding und die sind ja eh viel zu teuer und groß genug und die müssen wir jetzt auch nicht noch irgendwo pushen oder sowas. Naja. Okay, also hat mich, also auf dem Highway ist die Hölle los. Weiß ich noch, als ich mir damals die Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino angeguckt habe, Star Wars, also quasi, damals war es Episode 2, aus heutiger Sicht ist es Episode 5, den habe ich im Kino gesehen und dann E.T. der Außerirdische und dann kam Blues Brothers und ja, das waren so die Filme, das weiß ich noch, dass ich als kleiner Junge da selber mit dem Fahrrad ins Kino gefahren bin. Und auf dem Nachhauseweg komplett, also nach auf dem Highway ist die Hölle los, bin ich nach Hause gefahren mit meinem Fahrrad, nur Wheelies gemacht die ganze Zeit und super schnell gefahren. Und bei E.T., das war irgendwie total Magic. Und das Verrückte war, damals gab es bei der Zeitschrift Bravo, gab es eine Telefonnummer, wo du anrufen konntest und da war dann die Stimme von E.T., hat dann irgendwas gesagt. Die deutsche Synchronstimme von E.T. hat irgendwas gesagt. Das wäre, wenn es heute irgendwie eine Telefonnummer gäbe, wo du anrufst und dann irgendwann geht dann der Anrufbeantworter hin und dann kommt vom Band irgendwie die Stimme von SpongeBob, die sagt, hey, schön, dass du angerufen hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Tschüss. Und da habe ich immer wieder angerufen. Und ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es war richtig, 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 richtig teuer am Ende. Und ich habe ordentlich Stunk bekommen. So, später die Filme, die mich dann komplett geprägt haben. Und das sind jetzt Filme, die auch quasi meinen Humor und meinen Wunsch, Filme zu schaffen, geprägt haben. Das waren Die nackte Kanone. Und zwar 1, 2, also 1, dann 2,5 und 33 ein Drittel. Dazu gab es auch die Serie, die hieß Police Squad. Die hieß, glaube ich, dann, ich weiß nicht, Die nackte Pistole hieß dann auf Deutsch. Die kam, glaube ich, schon vorher, war die in den USA im Fernsehen. Und Zurück in die Zukunft, die Trilogie. Alle drei Filme total perfekt. Und Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmer Teil 1 spektakulär, Teil 2 leider so ein bisschen enttäuschend. Und das ist ja immer das Problem, ne, wenn man dann irgendwie nachlegen muss. Und deswegen fand ich zum Beispiel Zurück in die Zukunft 1 bis 3 alle drei perfekt, weil die ineinander greifen und sich selbst wieder aufgreifen und zitieren. Und da gibt es einfach keinen Film, der für meine Begriffe aus der Reihe fällt. Und ich finde, das sind Filme, die kann man sich auch heute, nach heutigem Maßstab, immer noch angucken. Die wirken nicht alt. Es gibt Filme, die wirken irgendwie, die fand ich früher total spektakulär. Sowas wie Total Recall oder sowas von Arnold Schwarzenegger. Da dachte ich mir, wow, wie krass und so weiter. Und dann guckt man sich das heute an und denkt sich, hä, sind das Sperrholzkulissen? Was ist doch, das soll auf dem Mars sein? Wie cheap sieht das eigentlich aus und so? Aber wenn ich mir Zurück in die Zukunft heute noch angucke, sieht immer noch geil aus. Weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und dann kam dann Anfang der 90er, ich glaube 1993, kam Pulp Fiction. Und der Film war dann für mich eine totale Offenbarung, was natürlich auch so Exploitation, Crime, andere Sprache, andere Erzählstruktur und so weiter anging. Coole Schauspieler, alles runtergedreht, auf cool gemacht und Schauspieler, die du in diesen Rollen nicht vermuten würdest, die auf einmal anders sprechen. Total geil. Also gerade auch Bruce Willis oder das spektakuläre Comeback von wie heißt er? Da bin ich jetzt total bescheuert. John Travolta. John Travolta hatte ja sein Comeback in Pulp Fiction. Fand ich total geil. Und ich hoffe immer noch, dass es auch für mich oder für John oder als Erkan Stefan oder wie auch immer, dass es irgendwann auch mal die total geile Rolle gibt als Comeback, wo die Leute sagen, ach, ja, ich weiß noch, das war der von damals, aber jetzt hier eine total geile Rolle und da kann man dann drauf aufbauen und weitermachen. Ich denke, für sowas wird es mal Zeit. So wie Al Bundy, ne? Solche Schauspieler, die auf eine Rolle abonniert sind und sich niemand mehr diese Person in einer anderen Rolle vorstellen kann. Man denkt sich, oh Gott, alles, der Typ ist ja Al Bundy. Ach, ja, ja, genau, klar. Und er wird überhaupt nicht mehr gebucht, weil die Besetzer denken, naja, klar, das ist, die Leute werden immer Al Bundy sehen, wenn sie Ed O'Neill sehen. Und dann hat es lange, lange gedauert und jetzt ist er bei Modern Family dabei und ist der Großvater der Familie und muss nicht mehr zu Hause sitzen und Däumchen drehen und Butterbrot essen, sondern ich glaube, es geht ihm jetzt wieder richtig, richtig gut. Und es freut mich tierisch für den. Es ist einfach mega geil. Ich liebe es ja, Schauspielern eine zweite oder dritte oder vierte Chance zu geben und die in anderen Rollen zu sehen. Nicht ganz uneigennützig natürlich, aber sowas finde ich eigentlich immer cool. Ich sehe gerne, ich sehe natürlich meine Lieblingsschauspieler und ich sehe die gerne, wenn die komplett gegenbesetzt werden. Also, das sind die Filme jetzt gewesen, die mich geprägt haben. Und dann gab es noch zwei Filme, die auch noch eine Rolle gespielt haben, aber einfach nur, weil wir sie damals in unserer Freundesklicke gekultet haben. Und zwar ging das los mit dem Film Bodyguard. Kevin Costner und Whitney Houston. Oh, weil damals war ja Kevin Costner war der Schauspieler schlechthin. Es gab irgendwie, wenn Kevin Costner nicht in einem Film ist, oder wenn Kevin Costner in einem Film ist, dann wird das ein Erfolgshit. Ne? Es gab ja damals schon Der mit dem Wolf tanzt oder JFK oder was für Film war Kevin Costner noch? Naja, Fandango war zum Beispiel ein cooler Film mit ihm, den nur ganz wenige Leute kennen. Aber geiler Schauspieler. Waterworld ist, glaube ich, gefloppt. Aber es gab sehr viele coole Filme mit ihm. Und dann kam Bodyguard. Und da hat er diese extreme Kurzhaarfrisur. Die war sehr, sehr kurz geschnitten. So auf irgendwie 2 Zentimeter und so nach vorne gekämmt. Ganz ungewöhnlich. Und da hat er in einem Interview gesagt, er wollte genau diese Frisur haben. Weil Steve McQueen hat diese Frisur in dem Film Bullet. Und mein Freundeskreis und ich so, what? Bullet? Das klingt ja wie Bullet, also wie Gewehrkugel. Das klingt ja total cool. Es klingt einfach geil, oder Bullet. Und es klingt irgendwie wie bullig und cool. Und naja, und dann haben wir geguckt, was das war. Und dann haben wir diesen Film irgendwie aufgetrieben. Damals gab es noch nicht mal, da gab es noch nicht mal DVD. Irgendwie, wir haben ihn, glaube ich, in irgendeiner Videothek haben wir den aufgetrieben und uns gemeinsam angeguckt. Und es war so ein Film, wo Steve McQueen halt so einen sehr, sehr schweigsamen Cop spielt. Der hat so einen geilen 1967 Mustang Fastback und fährt damit eine spektakuläre Autoverfolgung und ermittelt da irgendwie in San Francisco. Und er ist halt dieser, weiß nicht, wie heißt der denn mit Vornamen? Hey, wie heißt der eigentlich? Steve McQueen in Bullet. Frank Bullet heißt er, glaube ich, oder? Frank Bullet. Bullet mit 2 T. Ja, klar. Mann. Einfach total kultig, spektakulär. Steve McQueen spielt den, Robert Vaughn spielt mit. Und der Film ist von 1968. Und googelt den mal, ja. Also mega ikonisch. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir alle möglichen Aktionen, wenn jemand was Cooles gemacht hat, war das bei uns im Freundeskreis immer, das war total Bullet von dir. Und wenn irgendwas uncool war, dann war das war nicht Bullet. Das war überhaupt nicht Bullet, was du da gemacht hast. Und dann haben wir den Bullet Club gegründet. Ey Leute, ihr lacht jetzt, ja, aber wir waren der Bullet Club und da waren halt nur die Coolen drin. Ne? Also ich natürlich, dann noch John war natürlich drin. Franz war drin, ein Freund von mir, der hat übrigens meine beiden Kinder auf die Welt gebracht hat, der war auch im Bullet Club. Wolfi, der Wolfi keinen Kontakt mehr, weniger Kontakt. Und noch ein, zwei Leute waren im Bullet Club. Genau, Chris Cross, Christian Liebel und ich glaube Markus Cross waren noch drin. Und wir waren der Bullet Club. Und dann kam dann noch Axel Tjener aus München mit dazu. Auf jeden Fall, es war eine krasse Gang. Und es wurde wirklich, es war so ein bisschen so, weißt du, so Bros before Hoes mäßig. So von wegen, es wurde quasi, der Bullet-Test wurde gemacht. Wenn du irgendwie, wenn deine Freundin irgendwie mit dir abends dich zu Hause behalten hat, um Spieleabend zu machen, dann das war fast schon ein Rausschmiss aus dem Bullet Club. Ja, du musstest einfach durchziehen, du musstest einfach ein Kerl sein. Wir waren damals der Bullet Club, Leute. Ja, in diesem Sinne hat mich der Film Bodyguard geprägt und der Film Bullet mit Steve McQueen. Und ja, wenn ich mir das jetzt so genauso angucke, so ein bisschen, so eine kurze Frisur habe ich immer noch. Bisschen länger auf jeden Fall, aber mega lässig, mega ikonisch. Steve McQueen in Bullet und Kevin Costner in Bodyguard. Ja, Leute, das waren jetzt die Filme, die mich geprägt haben. Teilweise auf eine ernsthafte, teilweise auf eine bescheuerte Art und Weise. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich jetzt bei meinen Supporter von Anfang an, schon immer, der auch die Comedy Lounges unterstützt hat. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas Hartig von Hartig Timepieces. Du bist schon so lange dabei. Du sponsorst meine Comedy Lounges. Du bist natürlich auch auf allen Bannern und so weiter. Ich weiß nicht, ob jemals schon jemand von meinen Hörern bei dir eine Uhr bestellt hat. Aber wenn jemand von euch jemanden eine schöne Uhr schenken möchte, die werden in Deutschland hergestellt. Das ist also quasi Handarbeit. Die werden hier bei uns zusammengebaut. Die Teile kommen irgendwie aus der ganzen Welt, vermute ich mal. Aber es sind sehr, sehr gute Uhrwerke. Und sind sehr charakterstarke Uhren und wenn ihr dort im Online-Shop den Code Schlimmbeck eingebt, dann bekommt ihr 15% Nachlass. Und ich glaube, aktuell macht ihr auch eine Sonderaktion, wo eine Uhr statt 299 Euro nur 199 kostet. Das heißt, ihr spart 100 Euro und er selber gibt auch noch 50 Euro von dem Geld, was von diesen 199 gibt er an Helden des Alltags, an irgendeine Stiftung. Ich weiß jetzt aktuell gerade nicht, was es ist. Auf jeden Fall, der freut sich, wenn mein Sponsor Andreas Hartig freut sich, wenn da mal was zurückkommt. So, dann bedanke ich mich noch bei der Leonardo Hotelgruppe. Die haben mich auch immer ganz lieb unterstützt. Entschuldigung, haben immer Hotelzimmer gesponsert für meine Comedians. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und meine Comedians waren immer mega, mega dankbar, dass sie, wenn sie bei uns waren, im Leonardo Royal Hotel in München übernachten durften oder eben im Nyx Hotel. Auch in München, wobei das von der Verkehrsanbindung nicht so optimal war. Aber ich glaube, bei mir wart ihr immer gut aufgehoben. Und ich freue mich so, wenn es endlich weitergeht mit der Comedy Lounge. Ich vermisse euch alle so. Ich vermisse das Auftreten. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann. Es ist, glaube ich, die längste Zeit ever, wo ich nicht auf der Bühne gestanden bin. Ich habe normalerweise 160, 170 Auftritte im Jahr. Deswegen der Podcast auch nur einmal die Woche. Und selbst das war immer richtig eng oft. Und jetzt nix, gar nix. Und es ist echt krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, das letzte Mal auf der Bühne war ich, oh Mann, ich kann mich kaum noch erinnern. Ich glaube, das war der 5. März. Es war der 5. März 2020, kann es sein? Hey Leute, das ist gerade mal einen Monat her. Das ist Wahnsinn. Und ich überlege mir schon, ob ich überhaupt noch lustig sein kann. Wie bescheuert, oder? Übrigens, was ihr auch machen solltet, ist Tamika Campbells Buch, Wie die Freiheit schmeckt, ist heute oder gestern veröffentlicht worden und ist jetzt, man konnte es bis jetzt vorbestellen, ab jetzt wird es auch verschickt. Tamika Campbell ist eine amerikanische Comedian, die seit ein paar Jahren in Deutschland lebt, die hat jetzt auch eine kleine Tochter und hat ein Buch geschrieben, das heißt, Wie die Freiheit schmeckt. Sie ist nämlich als kleines Mädchen in den USA in einer extremistisch-muslimischen Sekte aufgewachsen und ist dort irgendwann geflüchtet. Also eine richtig, richtig krasse Story. Ich glaube, die ist da als 10-jähriges oder 11-jähriges Mädchen, ist die aus dieser Sekte geflüchtet. Ihre Eltern waren da drin. Oder ihre Mutter, glaube ich. Die hat auch eine völlig krasse Story. Holt euch dieses Buch. Ich verlinke es auch unter diesem Podcast. Tamika Campbell, Wie die Freiheit schmeckt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen und ihr unterstützt damit auch eine großartige Comedy-Künstlerin, alle, die sie live gesehen haben, können mir das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestätigen. Ja, genau so war es. Der 5. März war der Comedy Slam Hannover. Und dann, 10. März war nochmal Erkan und Stefan live. Ganz genau. Und dann hatte ich noch am 13. März das Couchgespräch in Schongau, wo ich selbst interviewt wurde, aber kein Comedy gemacht habe. Und danach wurde schon alles abgesagt. Die komische Nacht in Offenbach war das Erste, was abgesagt wurde. Meine Show in Düsseldorf wurde abgesagt. Ja, und dann ging's los. Wahnsinn. Gott sei Dank hier auf Holz klopfen. Ich habe noch ein paar Rücklagen, aber ich freue mich natürlich sehr, sehr, sehr über eure Unterstützung für den Podcast. Vielen, vielen Dank, dass es gibt, meine lieben Schlimmbäckchen. Ich lege auch bei jedem Becher, den ich verschicke, lege ich auch noch eine Autogrammkarte mit Widmung bei und verschicke die in den nächsten Tagen. Werde bitte nicht ungeduldig. Ich versuche die so zu verpacken, dass es einigermaßen safe ankommt, aber ich verschicke es als Päckchen. Es gibt dann keine Sendungsverfolgung. Wenn es nicht ankommt, sagt halt einfach Bescheid. Ne? Genau. Okay, Leute, das war's von mir. Das war's von mir, so klassische Standard-Comedy-Verabschiedung. Es ist so, wir Comedians sind so, es ist so übel. Es ist wirklich so, was sagt man in dem Augenblick auf einer Mixshow, wenn du auftrittst und dein Auftritt ist zu Ende? Und du willst unbedingt, dass die Leute merken, das war's jetzt und das dann auch klatschen. Und die meisten sagen, das war's von mir. Oder mein Name ist Florian Simbeck. Dankeschön. Oder Dankeschön. Oder es ist so doof einfach, ne? Man sollte halt einfach gehen mit einem starken Lacher. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und wenn der nicht kommt, dann muss man halt irgendwie so eine Art Schlussapplaus erzwingen. Und die meisten sagen alle, das war's von mir. Also Leute, das war's von mir, aber nicht für lange. Wir hören uns am Mittwoch wieder zur 101. Folge. Ich habe heute vorher ein Interview gemacht mit Bastian Block übrigens in seinem neuen Video, in seinem neuen Videoformat, und es heißt die Night and Day Show, glaube ich, oder die Nacht und Tag Show oder die Tag und Nacht Show mit Bastian Block. Geht bitte auf den YouTube-Kanal von Bastian Block, werde ich auch verlinken. Das ist seine allererste Episode. Er macht ein klassisches Late-Night-Format, auch bei sich zu Hause. Finde ich total cool. Ja, Not macht erfinderisch. Ich drücke ihm viel, viel, alle möglichen Daumen, alle beiden, die ich hier zur Verfügung habe. Und jetzt die nächsten zwei nochmal. Und abonniert bitte auch Bastian Blocks YouTube-Kanal. Ich übrigens brauche jetzt noch 48 Abonnenten. Dann habe ich endlich meine 1000 beieinander. Jawohl. Also animiert eure Friends and Family und supportet mich bitte auf Steady und Patreon. Und alle anderen, die das schon längst machen, die erwähne ich jetzt. Ich gehe jetzt zur 100. Episode, gehe ich dazu über, dass ich nicht mehr, ja, dass ich nicht mehr alle, ich habe eine Zeit lang, habe ich auch noch ein paar normale stille Supporter auch noch mit erwähnt. Aber es wurden auf Dauer einfach zu viel. Und ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich erwähne ich nur die Schlimmbäckchen. Ja. Und die nur 1 Euro zahlen, eigentlich nicht. Aber es hat sich ein ganz neuer, hat heute als 1-Euro-Supporter sich eingetragen bei Patreon oder Steady, glaube ich, nämlich der Sebastian Veit. Lieber Sebastian, Veit ist so ein geiler Name, oder? Hey, Veit. Lieber Sebastian Veit, vielen, vielen Dank, dass du mich unterstützt. Dankeschön. Und jetzt kommen die ganzen Schlimmbäckchen neu dabei. Marco Zehet Power. Marco Zehet Power, vielen, vielen Dank, lieber Marco. Dann Tom Pete im Auftrag der Neugierde. Altes Bootshaus. Flo, a.k.a. Big B. Rebecca Schmelzer. Florian Höfle. Marlene Bürgers. Dein Ingolstadt. Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und jetzt kommen meine Schlimmpresarios. Und ich habe immer Angst, dass ich beim letzten Mal einen vergessen habe. Ich befürchte, ich habe beim letzten Mal den Dennis Place vergessen. Ich habe aktuell 6 Schlimmpresarios und ich danke euch aus tiefster Seele, von ganzem Herzen, mit all meiner Liebe, dass es euch gibt. Jeder von euch zahlt 10 Euro im Monat und supportet meinen Podcast damit. Ja, es ist irre, Leute. Es kommen zwar nicht alle die kompletten 10 Euro an. Übrigens, kleiner Tipp für euch, wenn ihr auch subscriben wollt, nehmt das Jahresabo. Ja? Auch wenn ihr nur 1 Euro da lassen wollt, und auf Steady geht, dann nehmt das Jahresabo. Zahlt lieber die 12 Euro auf Einschlag, weil dann wird nämlich nur einmal die Bearbeitungsgebühr abgezogen. Und sonst wird von jedem einzelnen Euro die Bearbeitungsgebühr abgezogen und dann bleibt gar nichts mehr übrig. So, also Leute, nehmt immer das Jahresabo auf Steady, wenn ihr es euch leisten könnt. Ne? Natürlich nur, falls ihr mich einfach nur so mit einer einmaligen Zahlung unterstützen möchtet, dann geht bitte auf meine Seite auf florian-simbeck.de/podcast. Da ist ein kleiner PayPal-Button. Da könnt ihr einfach da auf diesen Donate-Button klicken und mir was auf PayPal schicken. Meine Kinder danken es euch. Übrigens, mein Sohn hat heute früh mit mir Modern Warfare gespielt. Ey Leute, das ist vielleicht schwer. Ganz kurz wurde es mir sogar ein bisschen schwindelig. Wow, da muss ich mich echt noch reinarbeiten. Aber er wollte unbedingt, dass ich mal mit ihm zocke. Und es hat auch Spaß gemacht, aber es ist ganz schön realistisch. Ganz schön krass. So, jetzt bedanke ich mich bei meinen Schlimmpresarios mit Fanfare. Ihr seid meine persönlichen Helden. Vielen, vielen Dank. Luna Schattenwolf. Katrina Messinger. Dennis Plays. Von Anfang an dabei. Leon Borg. Dom Thule. Tom Siplaki. Und John Singh. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an meine Schlimmbäckchen. Vielen, vielen Dank an die Schlimmpresarios. Vielen, vielen Dank an die vielen stillen Unterstützer. Es ist Wahnsinn. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Und wenn ihr euch jetzt noch bis Ostern quasi als Schlimmbäckchen anmeldet, schicke ich euch auch einen Kaffeebecher zu. Ansonsten könnt ihr die auch einfach so für 15 Euro dann irgendwann bei mir im Fanshop bestellen. Ihr seht schon, ich verschenke das Zeug hauptsächlich. Ja, okay, das war's. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns am Mittwoch wieder. Ciao. We'll be right back.